Stell dir mal vor, du navigierst ein tonnenschweres Segelschiff durch eine extrem enge Rinne.
Puh, okay.
Ja, überall Sandbänke um dich herum. Du hast buchstäblich nur noch so eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Und wahrscheinlich ordentlich Puls, oder?
Absolut. Die Sonne blendet dich dermaßen, dass du die Fahrwassermarkierungen auf dem Wasser kaum noch erkennen kannst.
Oh je.
Und als ob das nicht reicht, steckt dir der Schreck von einer kürzlichen Grundberührung noch richtig tief in den Knochen.
Keine gute Kombination.
Nee, überhaupt nicht. Und was ist in diesem Moment der absoluten Anspannung dein allerwichtigstes nautisches Werkzeug?
Ein Echolot? Oder eine gute alte Seekarte?
Falsch. Es ist dein Smartphone.
Echt jetzt?
Ja, du nutzt nämlich das Smartphone, um ChatGPT zu fragen, wie genau du gleich im Hafen anlegen musst.
Wahnsinn. Das ist echt ein fantastischer Kontrast.
Oder?
Ja, das ist genau der Moment, in dem diese jahrtausendealte, archaische Kunst der Seefahrt so frontal mit unserer digitalen Gegenwart kollidiert.
Besser kann man es nicht sagen.
Wir haben auf der einen Seite halt die rohe, unerbittliche Physik von Wind und Wasser. Und auf der anderen Seite eine künstliche Intelligenz, die uns Bruchteile von Sekunden vor der Ankunft einfach die rettende Liegeplatzinformation ausspuckt.
Ganz genau. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen intensiven Reiseanalyse. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo auch von mir.
Wenn du selbst schon mal auf dem Wasser warst oder auch einfach nur dieses Gefühl kennst, wenn auf einer Reise plötzlich alles komplett anders kommt als geplant, dann wirst du die Quellen lieben, die wir heute auf dem Tisch haben.
Oh ja, das glaube ich auch.
Wir wühlen uns nämlich heute durch ein wahnsinnig faszinierendes, sehr persönliches Segellogbuch.
Von der Yacht Calamista, richtig?
Exakt. Am Ruder steht ein Skipper namens Ralf und er ist da unterwegs mit seiner Frau, die im gesamten Text immer nur ganz liebevoll Sinfro genannt wird.
Dieses Logbuch ist echt so ein kleiner Schatz.
Total.
Es dokumentiert eine mehrwöchige Reise durch dänische Gewässer. Aber die beiden wählen halt nicht diese ausgetretenen Pfade, auf denen sich im Sommer die ganzen Charterflotten drängen.
Nee, die machen genau das Gegenteil.
Ja, ihr heimliches Motto lautet eher so ein bisschen, wir fahren dorthin, wo sonst niemand hinfährt. Die suchen sich ganz bewusst die kleinen navigatorischen Nischen.
Bevor wir uns jetzt aber mit den beiden in die Fluten stürzen, muss ich sofort mal eine absolute Leitplanke für unsere heutige Analyse aufstellen.
Okay, schieß los.
Wenn man in so ein maritimes Logbuch schaut, dann wimmelt es da naturgemäß vor meteorologischen Details.
Oh ja, da wird das Regenradar minütlich gecheckt.
Genau, da geht es permanent um Starkwind, drohende Gewitterzellen, graue Wolkendecken. Aber, und das ist heute unsere absolute Mission, wir dramatisieren das Wetter heute bitte nicht.
Sehr gut.
Wir wollen stattdessen von einer wunderschönen Reise erzählen. Wir ignorieren das Grau heute einfach komplett und fokussieren uns voll auf die leuchtenden Momente.
Das ist eine sehr weise Vorgabe.
Finde ich auch.
Denn jeder, der viel reist, lernt ja irgendwann diese eine Lektion.
Welche genau?
Dass die Qualität von so einem Erlebnis erstaunlich selten mit einem wolkenlosen Himmel korreliert.
Wahres Wort.
Wenn man nicht permanent dieser Illusion vom perfekten Postkartenwetter hinterherjagt, dann öffnet man sich überhaupt erst für die eigentliche Magie eines Ortes.
Stimmt.
Also diese Textur einer Landschaft, die kleinen Begegnungen, kulturelle Überraschungen, all das wird oft erst richtig sichtbar, wenn die Sonne eben nicht alles völlig überstrahlt.
Gut gesagt. Dann lass uns diese Magie doch mal direkt suchen. Die Reise der Calamista beginnt nämlich nach einer Nacht mit ziemlich schweren Schauern in Haderslev.
Also der Sommer lässt da eigentlich noch so ein bisschen auf sich warten.
Ja, kann man so sagen. Die meisten Segler würden jetzt vermutlich die sichere, breite Autobahn des Meeres wählen und einfach durch den kleinen Belt rauschen.
Genau, zwischen Assens und Brandsö, nach Norden oder Süden.
Richtig. Aber Ralf und Sinfro biegen quasi auf den unbefestigten, schlammigen Feldweg ab. Sie nehmen Kurs auf Halsminde.
Oh, Halsminde.
Ja, und hier muss ich echt zugeben, dass ich beim Lesen erstmal völlig irritiert war.
Warum das?
Naja, der Revierführer warnt ausdrücklich vor diesem privaten Fahrwasser. Das ist extrem schmal, es neigt massiv zur Versandung und die Wassertiefe wird mit gerade mal 2 Metern angegeben.
Das ist echt nicht viel.
Eben. Warum tut man sich das denn freiwillig an? Das klingt doch nach purem Stress, den man im Urlaub eigentlich total vermeiden will, oder?
Auf den ersten Blick wirkt das extrem kontraintuitiv, ja?
Voll.
Aber hier greift ein super interessanter psychologischer Mechanismus, den wir bei ganz vielen erfahrenen Reisenden immer wieder sehen.
Welcher ist das?
Der Wert eines Ziels steigt quasi mit dem Aufwand, den man betreiben muss, um es zu erreichen.
Ah, okay, verstehe.
Wer sich einfach nur vom Autopiloten über diese tiefen, sicheren Hauptrouten treiben lässt, der konsumiert die Landschaft eigentlich nur.
Man ist quasi nur Passagier.
Exakt. Wer aber seine Komfortzone verlässt und so eine echte navigatorische Herausforderung annimmt, der muss sich zwangsläufig intensiv mit seiner Umgebung auseinandersetzen. Er verbindet sich richtig mit dem Element.
Aber Sie fahren da ja nicht blindlings in Ihr Verderben, muss man auch sagen. Das Logbuch beschreibt einen sehr spezifischen Vorbereitungsschritt.
Den Wasserstand.
Genau. Der Skipper checkt nicht nur einfach die normale Seekarte, sondern ruft auch die Daten des dänischen Meteorologischen Instituts ab, das DMI. Er sucht nach dem aktuellen Wasserstand.
Was ein absolut essentieller Schritt für die Ostsee ist.
Warum genau? Für alle, die da nicht so im Thema sind.
Naja, im Gegensatz zur Nordsee haben wir in der westlichen Ostsee ja kaum nennenswerte Gezeiten durch den Mond.
Stimmt, da gibt es ja kaum Ebbe und Flut im klassischen Sinn.
Richtig. Was den Wasserstand hier aber oft dramatisch verändert, ist schlichtweg der Wind.
Ah.
Wenn es tagelang aus einer bestimmten Richtung stürmt, wird das Wasser regelrecht in bestimmte Buchten hineingedrückt oder eben herausgesogen.
Das macht Sinn.
Der Skipper prüft also beim DMI und stellt fest, hey, an diesem speziellen Tag haben wir durch die Windverhältnisse plus 30 cm über dem mittleren Wasserstand.
Und das ist genau der Moment, in dem aus so einer supergefährlichen 2-Meter-Pfütze plötzlich ein machbares Fahrwasser wird?
Ganz genau.
Sie loten bei der Durchfahrt dann auch super entspannte 2,40.
Weißt du, woran mich das total erinnert hat?
Lass hören.
An diese Secret Levels in alten Videospielen.
Oh ja. Du musst erst ein bestimmtes Rätsel lösen, die Spielmechanik verstehen, also in diesem Fall die Windgezeiten der Ostsee. Und wenn du das richtig kombinierst, dann öffnet sich so eine versteckte Tür zu einem Bereich, den die ganzen anderen Spieler niemals zu Gesicht bekommen.
Das ist eine hervorragende Analogie.
Danke.
Und die Belohnung für dieses kleine nautische Rätsel ist in diesem Fall ein Hafen, der absolut nicht von Touristen überlaufen ist. Heilsminde bietet denen eine wunderbare Infrastruktur.
Total. Sie bezahlen ihr Hafengeld von 180 dänischen Kronen ganz bequem per QR-Code. Die Anlagen sind super gepflegt und sie haben eine unverstellte Sicht auf so ein riesiges, ruhiges Noor.
Also einen fast geschlossenen See direkt hinter der Brücke.
Richtig schön. Und am Abend schauen sie in völliger Ruhe das Fußballspiel der deutschen Frauen gegen Spanien. Deutschland verliert da zwar in der Verlängerung, aber der Skipper vermerkt in seinem Logbuch echten, tiefen Respekt für die sportliche Moral des Teams.
Da herrscht einfach eine tiefenentspannte, völlig verdiente Zufriedenheit an Bord.
Ja, aber, und das finde ich jetzt krass, diese Zufriedenheit hält die beiden überhaupt nicht davon ab, sich am nächsten Tag direkt wieder physisch total zu quälen.
Die Fahrräder.
Oh ja, sie holen ihre, wie Ralf sie nennt, klapprigen Bordräder raus. Es geht 10 Kilometer landeinwärts durch die sogenannten Fünschen Alpen.
Wobei man da als Zuhörer vielleicht kurz klar machen muss, Dänemark ist absolut nicht überall so flach wie ein Pfannkuchen.
Überhaupt nicht. Auf einem winzigen Klapprad, komplett ohne vernünftige Gangschaltung, so steile Anstiege hochzukurbeln und am Horizont drohen schon wieder dunkle Wolken.
Die wir tapfer ignorieren.
Genau, wir ignorieren das Wetter. Aber trotzdem, das erfordert schon eine gewisse Leidensfähigkeit. Aber das Ziel dieser Strampelei ist faszinierend. Christiansfeld, ein echtes UNESCO-Weltkulturerbe.
Christiansfeld ist architektonisch und auch historisch wirklich eine absolute Anomalie in Dänemark.
Warum? Was ist da so anders?
Es wurde Ende des 18. Jahrhunderts von der Herrnhuter Brüdergemeinde gegründet. Das ist eine christliche Freikirche.
Okay.
Wenn du sonst in so eine normale, historische, europäische Stadt kommst, dann ist die organisch gewachsen. Da gibt es verwinkelte Gassen, Anbauten, ein gewisses Chaos und in der Mitte thront oft die Burg von irgendeinem weltlichen Herrscher.
Klassisches Mittelalter-Setting halt?
Genau. Christiansfeld hingegen wurde komplett am Reißbrett entworfen.
Das Logbuch beschreibt das auch richtig gut, diese extremen gelben Backsteingebäude und diese irre Symmetrie. Aber warum plant man eine Stadt denn so radikal durch?
Weil die Architektur hier theologische Überzeugungen 1:1 widerspiegeln sollte.
Ach was?
Ja. Die Herrnhuter glaubten an die absolute Gleichheit aller Menschen vor Gott. Deshalb gibt es da auch keine Prunkbauten für einzelne Individuen.
Okay, das ist konsequent.
Die Häuser haben strikt festgelegte Proportionen, alle haben einheitliche gelbe Ziegel und rote Ziegeldächer. Die Straßen bilden ein perfektes Raster.
Wie in Manhattan, nur in Gelb.
So ungefähr. Und in der Mitte steht eben kein Schloss, sondern der Kirchenplatz als spirituelles Zentrum. Diese Symmetrie war echt der bauliche Versuch, eine göttliche, friedliche Ordnung auf diese chaotische Erde zu bringen.
Aber Moment mal, ist es nicht ein totaler Widerspruch zu dem, was unsere Segler da eigentlich gerade machen?
Wie meinst du das?
Naja, die flüchten doch gerade vor dieser durchgeplanten normalen Existenz auf das unberechenbare wilde Meer, um frei zu sein. Und dann strampeln sie sich auf ihren Klapprädern ab, um sich die perfekteste, kontrollierteste Stadt ganz Dänemarks anzusehen.
Das ist eine super scharfe Beobachtung.
Ist doch verrückt.
Ja, aber ich glaube, was die beiden dort so fasziniert, ist gar nicht der Wunsch, selbst so durchgeplant zu leben, sondern einfach der Respekt vor der enormen Konsequenz dieser Menschen damals.
Das macht Sinn.
Selbst wenn der Skipper und Sinfru betonen, dass sie definitiv keine Missionare sind, spüren sie diese Wucht der Historie dort. Das Einzige, was diese konservierte Stille durchbricht, sind die modernen Autos, die mitten durchs Welterbe brettern.
Das steht im Logbuch, ja. Das beschreiben die als echten atmosphärischen Störfaktor. Aber gut, nach der Besichtigung geht es dann mit einem lauten, befreienden Hui die steile Abfahrt wieder runter, zurück zum Hafen.
Ein toller Kontrast.
Und lass uns genau an diesem Punkt von dieser perfekten Planung in Christians Feld zum totalen Kontrollverlust springen.
Jetzt kommt Kolding, oder?
Genau. Die nächste Etappe auf dem Weg in den Kolding-Fjord stellt echt jede Erwartungshaltung komplett auf den Kopf. Hier wird unsere heutige Mission also, das Schöne zu finden, auch wenn die Rahmenbedingungen echt düster wirken, massiv auf die Probe gestellt.
Wobei es auf dem Wasser ja zunächst noch wunderbar läuft, also trotz des grauen Himmels.
Stimmt. Sie kreuzen da den Weg von dem riesigen Traditionssegler Thor Heyerdahl, ein Wahnsinnsschiff.
Und kurz darauf sichten sie im kleinen Belt sogar gleich drei Schweinswale auf einmal.
Ja. Sie schaffen es zwar nicht, die Kamera schnell genug zu ziehen, aber allein dieser Moment, stell dir vor, du stehst am Ruder, das Wasser ist bleiern und grau und plötzlich tauchen direkt neben dir diese eleganten Rückenflossen auf.
Das wiegt doch wirklich jeden fehlenden Sonnenstrahl direkt auf.
Definitiv. Aber dann erreichen sie den Hafen von Kolding. Und Kolding präsentiert sich erstmal als der absolute Albtraum für jeden Segler, der sich nach dieser dänischen Gemütlichkeit, dem berühmten Hügel, sehnt.
Oh ja. Das Logbuch liest sich an der Stelle fast wie die Beschreibung von so einem Endzeitfilm.
Echt so. Das Sanitärgebäude ist völlig aus der Zeit gefallen. Es gibt noch so eine richtig klassische offene Pissrinne.
Kein schöner Anblick.
Überhaupt nicht. Der Skipper hat sich eigentlich total auf eine Nassrasur gefreut, findet aber einfach kein warmes Wasser. Und dann kommt der finale Schlag ins Gesicht.
Das Schild.
Schild mit der Aufschrift: Der Grill ist in dieser Saison geschlossen.
Ich kann wirklich so gut verstehen, warum das im Logbuch derart prominent erwähnt wird.
Für Nichtsegler klingt das jetzt wahrscheinlich total banal. Eine kulturelle Tragödie wegen eines Grills.
Ja, aber man muss die Soziologie von so einem skandinavischen Yachthafen verstehen.
Erklär mal.
Dieser gemauerte Grillplatz am Hafen ist nicht einfach nur ein Ort, wo man sich schnell mal ein paar Würstchen erhitzt. Das ist der zentrale soziale Ankerpunkt des ganzen Hafens.
Da trifft sich abends alles, ne?
Exakt. Da treffen sich alle Crews, da werden Reviertipps ausgetauscht, da entstehen echt Freundschaften. Ein Schild, das diesen Ort für die komplette Saison sperrt, das sendet ein ganz klares Signal der Trostlosigkeit.
Das sagt im Grunde, hier findet keine Gemeinschaft statt.
Genau.
Also ein geschlossener Grill in Dänemark ist im Grunde ein diplomatischer Vorfall.
Mindestens.
Aber anstatt sich jetzt schmollend in die Kabine zurückzuziehen und über die fehlende Infrastruktur zu meckern, macht die Crew etwas echt Bemerkenswertes. Sie treffen eine bewusste Entscheidung.
Sie suchen das Gute in Kolding.
Richtig. Sie sagen sich, wir suchen jetzt das Gute und wir werden es auch finden. Sie schnappen sich die kostenlosen Leihfahrräder vom Hafen und fahren einfach in die Stadt.
Das ist der Moment, in dem aus reiner Frustration so eine explorative Neugierde wird.
Und sie werden dafür direkt belohnt. Aus der Altstadt wabert ihnen schon Live-Musik entgegen, die ganzen Straßen sind voller Leben.
Und sie finden diesen wunderbaren Laden.
Oh ja. Im Südhafen entdecken sie einen Laden, der so herrlich absurd ist, den müsste man echt erfinden, wenn es ihn nicht schon gäbe. Das ist ein Geschäft, das verkauft gleichzeitig Speiseeis, schwere stählerne Schäkel für die Takelage, Dichtungsmasse und Wasserkessel.
Ein echtes maritimes Wunderland.
Komplett. Und dann stürzen sie sich noch voll in die Kultur. Sie besuchen das Kolding-Hus.
Das Koldinghus ist ja das letzte erhaltene königliche Schloss in Jütland.
Aber es ist eben kein so verstaubtes, langweiliges Museum, oder?
Überhaupt nicht. Das Schloss ist Anfang des 19. Jahrhunderts fast vollständig niedergebrannt. Und was diese Restaurierung in den 1970er bis 90er Jahren dann architektonisch so bahnbrechend gemacht hat, ist der Umgang mit genau dieser Ruine.
Was haben die gemacht?
Man hat eben nicht versucht, diesen Brand irgendwie ungeschehen zu machen und alles historisierend wieder aufzubauen.
Sondern?
Stattdessen haben die Architekten ganz moderne, holzverkleidete Säulen und so schwebende Galerien mitten in diese verbrannten, nackten Ziegelmauern gesetzt.
Krass!
Ja, die Ruine wurde quasi von innen durch diese moderne Architektur gestützt, aber ohne ihre Wunden zu verstecken. Das ist ein atemberaubendes Raumerlebnis.
Und die beiden Segler hatten da offensichtlich den Spaß ihres Lebens. Das Logbuch schwärmt total von diesen interaktiven Ausstellungen. Sie probieren königliche Kostüme an. Der Skipper flaniert durch einen komplett weißen Saal, von dem er behauptet, John Lennon hätte da sofort ein Musikvideo drehen können.
Herrlich.
Und am nächsten Tag setzen sie sogar noch einen drauf. Sie besuchen das Kunstmuseum Trafold.
Ja, das ist wohl so leicht und hell und humorvoll, dass dem Skipper beim Schreiben fast die Worte fehlen. Er verlinkt seinen Lesern im Logbuch einfach direkt ein Video davon. Und siehst du das? Alles hätten die komplett verpasst, wenn dieser Hafen in Kolding perfekt gewesen wäre?
Stimmt.
Hätte es da warmes Wasser und einen brennenden Grill gegeben, wären die vermutlich einfach im Hafen geblieben, hätten ihr Fleisch gebraten und wären früh schlafen gegangen.
Wahrscheinlich.
Diese Mängel des Hafens waren also quasi der Katalysator für diese ganzen kulturellen Entdeckungen.
Ja, das bringt mich auch zu einem Zitat aus dem Logbuch, über das ich echt laut lachen musste.
Das mit dem Erste-Hilfe-Lehrgang?
Genau. Der Skipper Ralf wird da von einem anderen Segler namens Michael von der Yacht Disco Volante zitiert. Dieser Michael hat irgendwann mal ein Sicherheitstraining bei Ralf gemacht und Michaels Frau kommentierte das Training dann mit den Worten: Ralf an Bord ist wie ein Erste-Hilfe-Lehrgang beim Führerschein. Dann weiß man, was man machen soll, aber man vergisst es auch wahnsinnig schnell wieder.
Großartig.
Ist das nicht die genialste Metapher fürs Reisen generell?
Absolut.
Man studiert vorher eifrig Revierführer, man plant die Routen, man lernt diese ganzen Notmanöver auswendig. Und am Ende stehst du in Kolding vor einem kaputten Klo und musst eh improvisieren.
Ja, diese Vorbereitung ist halt das mentale Gerüst, das dir überhaupt erst das Selbstvertrauen gibt, die Leinen loszuwerfen.
Ohne das Wissen hörst du gar nicht erst los.
Richtig. Ohne das Erste-Hilfe-Wissen oder die Seekarte würdest du den Hafen nie verlassen. Aber du hast völlig recht, der Plan darf niemals zum Gefängnis werden. Die Realität des Reisens ist fast immer das Unvorhergesehene.
Und wie unvorhergesehen die Realität dann sein kann, das zeigt sich direkt auf der nächsten Etappe. Hier prallen perfekte Theorie und harte Praxis wirklich schonungslos aufeinander.
Jetzt geht es Richtung Weile.
Genau, 31 Seemeilen weiter in Richtung Weile. Und schon die Strecke hat es massiv in sich. Sie müssen durch ein Gebiet zwischen dem Leuchtturm Stripp und Fredericia. Das Logbuch spricht ja echt voller Respekt vom berüchtigten Kabelwasser.
Wer die Gegend kennt, der weiß genau, wovon der Skipper da spricht. Hier wirken extrem starke physikalische Kräfte.
Erklär das doch mal kurz für uns und für die Hörer, die vielleicht nicht jedes Wochenende auf der Ostsee kreuzen. Was genau passiert da? Das Logbuch beschreibt das nämlich so, als würde da jemand das Wasser gegen den Strom umrühren und das Schiff wird immer wieder gnadenlos auf die Seite gedrückt.
Wir haben es da mit ausgeprägten Kapp- und Düseneffekten zu tun.
Okay.
Wenn Wind auf eine Landmasse trifft, kann er ja nicht einfach dahin durch. Er wird an den Küstenlinien entlang gezwungen.
Klar, der muss irgendwo hin.
Genau. Wenn sich nun das Fahrwasser zwischen zwei Landmassen verengt, also wie bei einer Düse, muss die gleiche Menge Luft in der gleichen Zeit durch einen viel kleineren Querschnitt.
Also beschleunigt der Wind extrem.
Exakt. Er beschleunigt dramatisch. Und wenn dieser stark beschleunigte Wind dann auf eine Wasserströmung trifft, die genau in die entgegengesetzte Richtung fließt, dann baut sich das Wasser richtig auf.
Oh, das klingt ungemütlich.
Ist es auch. Es entstehen richtig steile, kurze, völlig chaotische Wellen, die keine klare Richtung mehr haben. Das ist dieses Kabbelwasser. Es schüttelt das Boot unkontrolliert durch und das Rudergehen wird echt zur absoluten Schwerstabarbeit.
Eine unfassbar anstrengende Situation für die beiden. Und dann passiert das, was auf dem Wasser eigentlich nicht passieren darf.
Sie laufen auf.
Ja, sie haben das Schlimmste gerade so überstanden. Der Skipper steht am Steuer, träumt vielleicht einen klitzekleinen Moment in die Landschaft, verlässt sich auf sein mentales Bild der Karte und rumpel.
Ein sanfter Stoß.
Ein sanfter Stoß und das Schiff verliert völlig abrupt an Fahrt. Er reißt den Hebel sofort auf Vollgas zurück, versucht sich frei zu arbeiten und es kracht gleich noch zweimal.
Oh nein.
Doch, sie sind mit Schwung auf eine Sandbank gelaufen.
Die gefürchtete Grundberührung, das ist so ein Moment, in dem das Adrenalin im Bruchteil einer Sekunde durch den ganzen Körper schießt.
Oh ja, der Skipper rechtfertigt sich auch sofort, er blickt auf die elektronische Karte und ruft: Da fehlt eine gelbe Sperrgebietstonne. Laut meiner Karte müsste hier eine Tonne liegen.
Natürlich, die Tonne ist schuld.
Klar, aber im Logbuch beweist er dann echt Größe und schreibt sinngemäß: Das hilft alles überhaupt nichts, die Ausreden bringen uns hier nicht weiter. Ich habe da einfach geschlafen.
Diese Ehrlichkeit ist wirklich selten und zeichnet am Ende einen souveränen Skipper aus. Die Technik kann noch so gut sein, Karten können halt auch mal veraltet sein, Tonnen können vertrieben werden. Letztlich liegt die Verantwortung immer bei dem Menschen, der das Rad in der Hand hält.
Absolut. Das Highlight an dieser ganzen Beinahe-Katastrophe ist aber eigentlich die Reaktion seiner Frau.
Was macht sie?
Sie steht daneben, hält sich irgendwo fest und kommentiert das extrem trocken. Zum Glück ist dir das passiert. Was hättest du gesagt, wenn ich am Ruder gestanden hätte?
Haha, großartig. Das hat gesessen.
Keine Panik, nur ein wunderbar sarkastischer Seitenhieb in der Sekunde.
Das ist echt ein herrlicher Beweis dafür, wie gut diese Crew als Team funktioniert. Humor ist in so extremen Stresssituationen ein unfassbar mächtiger Druckausgleich.
Der Stress ist damit aber leider noch nicht vorbei. Sie kämpfen sich dann stundenlang unter Maschine gegen Wind und Welle weiter auf Vale zu. Die Sonne steht inzwischen super tief und blendet sie dermaßen, dass sie das Fahrwasser echt kaum noch ausmachen können.
Puh.
Ja, die sind physisch und mental völlig am Ende. Die Knochen tun weh vom Kabelwasser, der Schreck von der Sandbank sitzt noch tief in den Knochen.
Und jetzt kommt das Anlegen.
Genau, sie müssen jetzt die Fender und die Festmacherleinen für den Hafen vorbereiten. Aber sie haben überhaupt keine Ahnung, wie die Liegeplätze in Weiler eigentlich beschaffen sind.
Das ist fies.
Total. Musst du da längsseits an eine Mauer? Brauchst du Heckleinen für irgendwelche Pfähle? In dieser absoluten Erschöpfung greift Sinfrun dann zu der Maßnahme, die wir ganz am Anfang unserer Analyse erwähnt haben.
Der rettende Griff zum Smartphone.
Exakt. Mitten auf See öffnet sie ChatGPT.
Mitten auf der Ostsee?
Ja. Sie fragt die künstliche Intelligenz, wie wird im Hafen von Weiler angelegt?
Und die KI weiß das.
Die KI antwortet prompt und super präzise, an Schwimmstegen mit Fingern. Und hier brauche ich noch mal kurz deine Expertise. Warum ist diese sehr spezifische Info in genau dem Moment so unfassbar wertvoll für die beiden?
Weil ein Schwimmsteg mit Fingern, also sogenannte Fingerstege, die im 90-Grad-Winkel vom Hauptsteg abgehen, eine ganz spezifische Vorbereitung erfordert.
Okay, wie sieht die aus?
Du fährst quasi in so eine Box, hast aber auf der einen Seite über die gesamte Länge des Bootes einen schmalen Steg.
Ah, okay.
Das bedeutet, du musst deine Fender auf der richtigen Höhe anbringen, damit das Schiff nicht direkt gegen das Holz oder das Metall von diesem Fingersteg schrammt.
Macht Sinn.
Und du musst deine Festmachereinen bereitlegen, um sie sofort, wenn du drin bist, über die Klampen am Steg werfen zu können.
Verstehe.
Wenn du das vorher weißt, kannst du das draußen auf dem Wasser in aller Ruhe vorbereiten. Wenn du dabei blind in den Hafen fährst und erst in dieser engen Box merkst, dass du die Fender auf der komplett falschen Seite oder in der falschen Höhe hast, das endet bei Seitenwind fast immer im Chaos.
Das heißt, dieses Wissen der KI erspart ihnen einfach mal das komplette Hafenchaos.
Definitiv.
Sie bereiten alles vor und legen absolut bilderbuchmäßig an. Ein Manöver wie aus dem Lehrbuch, einfach gerettet durch einen Algorithmus.
Wahnsinn.
Aber dieser Moment wird noch viel, viel skurriler, wenn wir uns jetzt ansehen, was die Crew am allernächsten Tag macht.
Was machen Sie da?
Sie steigen in Weile in die Bahn und fahren einfach ein paar Kilometer ins Landesinnere nach Jelling. Und was steht dort?
Eines der bedeutendsten historischen Monumente Nordeuropas. Die Runensteine von Jelling.
Genau. Das Logbuch nennt sie völlig treffend die Taufurkunde des Königreiches Dänemark.
Ein toller Begriff dafür.
Wir reden hier über gigantische, tonnenschwere Steine aus dem 10. Jahrhundert. Harald Blauzahn hat darauf in Runenschrift einmeißeln lassen, dass er Dänemark und Norwegen gewonnen und die Dänen zu Christen gemacht hat.
Die des Landes.
Echt so? In Stein gehauene Daten, die seit über 1000 Jahren Stürmen, Kriegen und der Witterung völlig trotzen.
Die Monumentalität dieser Steine ist einfach zutiefst beeindruckend. Es war ja der Versuch eines Herrschers, sein Vermächtnis physisch unsterblich zu machen.
Und genau da drängt sich mir echt ein riesiger philosophischer Widerspruch auf.
Lass hören.
Diese Crew steht ehrfürchtig vor diesen massiven Steinen, bewundert die Beständigkeit dieser alten Informationsübertragung. Und nur 12 Stunden vorher nutzen sie flüchtige Serverdaten aus Kalifornien, berechnet von einer künstlichen Intelligenz, um ihr Schiff zu parken.
Das ist ein krasser Spagat.
Ja. nimmt diese ständige Verfügbarkeit von digitalen Antworten dem Segeln und dem Reisen generell nicht eigentlich das echte Abenteuer? Degradiert uns das Smartphone da nicht zu bloßen Ausführern von KI-Anweisungen?
Ich verstehe die Sorge total, aber ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders.
Warum?
Werkzeuge wurden schon immer genutzt, um das Unbekannte zu meistern, Ängste zu reduzieren und am Ende das Überleben zu sichern.
Okay, das stimmt.
Ob das nun ein gewaltiger Runenstein ist, der einem ganzen Volk Orientierung gibt und ein Territorium markiert, oder ob es der Sextant ist, der dir sagt, wo du gerade auf dem Ozean bist, oder ob es eben heute ChatGPT ist, das dir die Anordnung der Fingerstege in Weile verrät.
Es sind alles nur Werkzeuge.
Genau, es sind alles Hilfsmittel. Das eigentliche tiefe Abenteuer verschwindet dadurch ja nicht.
Weil das Gefühl bleibt.
Exakt. Denn das Erleben bleibt zutiefst physisch. Die rohe Gewalt des Kabelwassers, die spürst du in deinen Armen. Da hilft keine App.
Stimmt.
Der Schreck, wenn der Kiel sich in die Sandbank gräbt, der lässt dein Herz ganz real rasen.
Die Sandbank schert sich nicht um deinen KI-Chat. Wenn du drauf sitzt, sitzt du drauf.
Genau. Was mich an dieser Reise einfach so tief beeindruckt, ist die unglaubliche kognitive Flexibilität dieser beiden Menschen.
Sie wandern echt mühelos zwischen den Welten?
Absolut. Sie nutzen modernste Technologie, wenn sie pragmatische Lösungen draußen auf dem Wasser brauchen. Aber sie bewahren sich gleichzeitig die Stille und die absolute Demut für die Historie.
Sie setzen sich in Jelling ja auch in diese kleine Kapelle neben den Runensteinen und lauschen einfach einem Orgelkonzert, um mal dem ganzen Touristentrubel draußen zu entfliehen.
Herrlich.
Sie lassen die Geschichte richtig auf sich wirken, ohne sie einfach nur schnell für Instagram abzufotografieren und weiterzurennen.
Und diese Offenheit wird am Ende ja auch belohnt.
Oh ja. Denn als sie am Abend zurück in den Hafen von Weile kommen, erleben sie noch so einen surrealen, wunderschönen Moment.
Dem Saunatruck.
Ja, direkt am Wasser steht einfach ein riesiger Saunatruck. Da sitzen 18 Leute drin und schwitzen fröhlich vor sich hin mit direktem Blick auf den Fjord.
Wahnsinn.
Und während der Skipper dort steht, schaut er noch ein letztes Mal auf sein Regenradar. Er sieht, dass Kiel im Unwetter versinkt, Hannover meldet dramatischen Dauerregen.
Und bei Wienen?
Genau über Weile, exakt dort, wo die Kalamis da festgemacht hat, ziehen die Gewitterzellen in einem perfekten Bogen einfach drumherum.
Ein absoluter ungestörter Moment der dänischen Hüge.
Alles passt zusammen.
Weil sie sich durch den geschlossenen Grill in Kolding, durch den Regen in Hardersleff und durch den Schock auf der Sandbank einfach nicht die Laune verderben lassen. Sie waren überhaupt erst empfänglich für genau diesen einen perfekten Moment in Weile.
So, was nehmen wir jetzt aus all dem mit? Wir haben unser Versprechen vom Anfang gehalten. Wir haben eine wunderschöne Reise analysiert und das schlechte Wetter komplett ignoriert.
Jack.
Wir haben gelernt, dass die echten Entdeckungen oft in den flachen, versandeten Fahrwassern warten, weit abseits der großen Routen.
Definitiv.
Wir haben gesehen, dass ein fehlender Warmwasserboiler und ein geschlossener Grill keine Katastrophe sind, sondern eigentlich nur eine lautstarke Einladung, mal die Altstadt zu erkunden.
Und dass man Grundberührungen am besten mit sehr viel trockenem Humor entschärft.
Ganz wichtig. Und wir haben gesehen, wie organisch sich modernste Werkzeuge in uralte Fortbewegungsarten einfügen lassen, ohne dass die Romantik des Reisens irgendwie zerstört wird.
Das war echt ein Ritt.
Ganz genau. Und deshalb möchte ich dir, der uns jetzt hier beim Zuhören vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder beim Spaziergehen begleitet, eine Frage mit auf den Weg geben.
Da bin ich gespannt.
Denk mal an deine letzten Reisen zurück. Wann hast du das letzte Mal ganz bewusst zugelassen, dass ein unerwarteter Plan B, also eine kleine Katastrophe, ein geschlossenes Restaurant, ein verpasster Zug, zur absolut besten Erinnerung deines ganzen Urlaubs wurde?
Das ist eine gute Frage.
Überleg mal, wie oft das Scheitern eines perfekten Plans eigentlich erst der Startschuss für ein echtes Abenteuer war.
Das stimmt. Und wenn wir diesen Gedanken der Beständigkeit von Erinnerungen und Informationen noch einmal aufgreifen und den Bogen noch mal ganz zurück zu Harald Blauzahn spannen, möchte ich da noch eine letzte Überlegung in den Raum stellen.
Mach das.
Wir haben heute total fasziniert über diese Runensteine in Jelling gesprochen. Das ist ein physischer Anker, gigantisch und schwer, in Granit gemeißelt, der Wind, Wetter und Kriege über 1000 Jahre lang überdauert hat.
Ein Zeugnis, das man richtig anfassen kann.
Genau. Wenn nun Archäologen in 3000 Jahren auf unsere heutige Epoche zurückblicken, also in eine Zeit, in der wir unser gesamtes gesammeltes Wissen, unsere Reiserouten, unsere privatesten Momente und sogar die Anweisungen für den Yachthafen in so flüchtigen KI-Chats und digitalen Logbüchern auf fernen Servern speichern.
Oh, wow, okay.
Welches physische Objekt würde für diese Archäologen dann wohl als unsere Taufurkunde dienen?
Puh.
Was bleibt denn von unserer digitalen Epoche, das man in 1000 Jahren noch greifen und lesen kann? Denk mal drüber nach.
Ein großartiger, vielleicht auch ein bisschen unheimlicher Gedanke zum Schluss. Damit lassen wir dich für heute zurück in die analoge Welt. Ciao und bis zur nächsten intensiven Reiseanalyse.